Reich und nachhaltig. Der Podcast mit Kersten Reich über Nachhaltigkeit in Politik, Ökonomie und Gesellschaft.
Hier ist der Podcast Reich und nachhaltig und ich freue mich heute als Experten Tim Koch zu haben. Philosoph und man kann sagen Sachbuchautor, Experte für die Fragen in der Nachhaltigkeit, die uns eigentlich besonders interessieren sollten, nämlich das, was man konkret tun kann. Zum Beispiel in der Landwirtschaft, in den eigenen Gärten, in der Gestaltung der Städte. Wie kann ich da Pflanzen und Bäume wieder attraktiv machen und wie kann ich im Grunde für die Nachhaltigkeit sein? Und gleichzeitig hat er ein neues Buch auch geschrieben, Das Feuer des Wassers über den Wasserstoff. Viele träumen ja heute vom Wasserstoffauto oder von Wasserstoffhäusern. Darüber wollen wir ausführlich sprechen. Tim, habe ich dich gut beschrieben?
Ja, Kersten, vielen Dank. Trifft's auf jeden Fall.
Gut. Wollen wir mal anfangen mit Lasst uns Paradiese pflanzen? Du fängst dieses Buch sehr schön an, indem du einfach beschreibst, wie so ein Paradies aussehen könnte. Das haben wir ja alle im Grunde von Kindheit an immer wieder so als Fantasie gehabt. Einfach etwas, wo man sich auch selbst versorgen kann, wo man nicht angewiesen ist immer auf lange Lieferketten oder auf Dinge, die man nicht versteht, sondern die Dinge selbst produziert und genießen kann, wie sie dann tatsächlich wachsen und gedeihen. Du hast ja auch ein Buch über Bienen geschrieben, das geht ja in die ähnliche Richtung. Ist das aber nicht ein bisschen auch ja so schön gedacht, weil wir kommen ja eigentlich in der heutigen Bevölkerungsdichte der Welt um Landwirtschaft und Agrarindustrie doch gar nicht rum, oder wie siehst du das?
Ja, schön denken tue ich ja immer gern, weil ich möchte auch nicht meine Leser immer mit Schreckens- und Horrorvisionen quälen, sondern auch immer so ein bisschen aufweisen, wie ein guter Weg sein kann, den wir beschreiten können in der Zukunft. Und das mit der Bevölkerungsdichte, das stimmt natürlich. Wir sind jetzt 10 Milliarden, wenn man da diesen Statistiken Glauben schenken darf. Und gerade das macht es ja notwendig, dass wir in der Landwirtschaft uns rückbesinnen auf die alten Konzepte, beziehungsweise neue Konzepte, alte Konzepte neu gedacht wieder hervorkramen. Und ganz wichtig ist halt dann, dass wir wegkommen vom reinen Ackern und hin zu sogenannten Agroforstsystemen. Ja. Man unterscheidet in unseren Breiten im Wesentlichen zwischen der silvoarablen und zwischen silvoarablen Agroforstsystemen und zwischen silvopastoralen. Also in dem einen kombiniert man den Ackerbau mit den Bäumen mit dem Acker, ne? Arare heißt pflügen, und mit dem und beim anderen kombiniert man ihn mit Weidehaltung, ne? Mhm. Der Pastor ist der Hirte. Also ein ganz simples Beispiel für ein silvopastorales System, das ist die Streuobstwiese. Und die haben halt den Charme, also diese Systeme haben halt einerseits den Charme, dass man auch noch, statt nur vertikal zu denken, auch noch horizontal, die Horizontale mitnimmt. Und solche Systeme sind halt nicht nur unheimlich produktiv für was die Nahrungsbeschaffung angeht, sondern wir nehmen die Artenvielfalt mit ihnen. Also wir müssen ja wegkommen von diesem parasitären Verhalten, dass wir unsere Äcker mit Riesenmaschinen pflügen und dann da immer weiter das Gift und die Gülle drauf jauchen, und wir müssen zurückfinden zu einem Weg des Miteinanders mit der Natur. Also wir müssen Symbionten werden. Mhm. Weg vom Paris. Und das Buch heißt nicht umsonst Reich werden mit der Vielfalt der Natur statt arm durch ihre Zerstörung im Untertitel. Mhm. Also es steckt tatsächlich viel mehr Geld auch da drin. Simples Beispiel, ein anderes Simples, also jetzt ein Beispiel für einen silvoarables System. Da hat man in Frankreich an der Fläche von, also da gibt es Versuchsflächen, da hat man bei 100 Hektar 5 Hektar mit Bäumen bepflanzt. Ich glaube, Pappeln. Und das hat so einen positiven so eine positive Auswirkung auf das Getreide, das dann da angebaut wird. Allein durch die Blätter, die den Boden mit Nahrung versorgen und den Pull-Effekt, den die Bäume durch ihre Wurzeln auslösen, ne, die ziehen das Wasser nach oben, dass die 40% mehr Ernte einfahren als im vergleichbaren herkömmlichen Methode des Ackerns. Also 40% mehr Ertrag, wenn man 5% der Fläche mit Bäumen bepflanzt.
Also wir sind heute bei 8 Milliarden. Ich kann dich trösten auf den Weg.
Sind wir noch 8?
Naja. Aber es ist natürlich schon enorme Summen, wenn man bedenkt, dass es vor 100 Jahren 2 Milliarden waren. Die Steigerungsquote ist halt unser Problem. Mir hat es sehr gut gefallen, dass du in deinem Buch über die Gärten und die Paradiese die Biodiversität so ins Zentrum steckst. Wenn ich mal die wissenschaftlichen Daten nehme, so in Zeitschriften wie Science oder anderen, dann sind die Nachhaltigkeitsforscher am meisten geschockt über das Schwinden der Artenvielfalt. Und sie sagen, da liegt die größte Bedrohung eigentlich. Aber wir Menschen nehmen das eben nicht wahr. Wir nehmen Treibhausgase wahr und sind sehr fixiert auf so eine eindimensionale Sicht. Kannst du aus deiner Sicht mal sagen, warum Biodiversität so wichtig ist?
Ja, also ich finde, selbst wenn es am Ende nur noch Hunde, Katzen und Ratten und ein paar Industriepflanzen gibt und wir irgendwie überleben damit, ist das ja eine totale Verarmung. Wir brauchen ja auch eine Definition von Reichtum. Sind das irgendwelche schwachsinnigen Yachten, die Oligarchen da auf Mittelmeer rumschippern? Oder ist Reichtum, dass ich in meinen Garten gehen kann und dort Tiere, Vögel, alles Mögliche erlebe, gesundes Obst esse und ein schönes Leben führe und vor allem Zeit habe? Also die Definition von Reichtum ist ja so eine Sache. Ne? Es ist meiner Meinung nach nicht nur monetär. Und ja, wenn wir all diese Tiere verlieren, dann halte ich das für eine unsagbare Tragödie. Ja. Und klar brauchen wir die auch zum Überleben. Aber man soll auch nicht nur immer danach schielen, nutze es mir zum Überleben. Ja, okay, dann so wie jetzt bei den Bienen. Ne? Ja, gut, die brauche ich auf jeden Fall. Dann müsste sie auch sein. Und der Rest kann weg. So, das ist natürlich schlecht. Und dann sind wir, ich weiß nicht, das ist, also da verarmen wir auf jeden Fall. Und jetzt läuft ja gerade diese Artenschutzkonferenz. Da wollen die ein Drittel der Meeresfläche und der Landfläche unter Schutz stellen. Finde ich ja erstmal gut, den Gedanken, aber man muss auch immer das Miteinander einplanen. Also wir können ja jetzt nicht einen Zaun um die Natur bauen. Ne? Wir sind ja selber Teil der Natur und müssen gucken, dass wir uns da besser reinfinden, als wir es im Moment tun.
Ja, ne? Vor allen Dingen ärmere Länder, denen kann man keine Zäune errichten, wenn es um ihr Überleben geht. Ne? Dann wird es ganz schwierig.
Ja, da gab es ja auch so ganz grauenhafte Beispiele, wie als der Jimmick da mit Serengeti darf nicht sterben, dafür gesorgt hat, dass die Maasai, die da schon seit Jahrtausenden wirklich gut mit den Wildtieren zurechtkamen und da gelebt haben, dann wurden die da deportiert. Und jetzt jagt sich da ein Fotosafari-Jeep nach dem anderen und fährt da durch. Ja. Das ist so ein Beispiel für Zaun drum. Also so geht es ja nicht. Ne?
Deine Idee des Reichtums der Biodiversität, den will ich aufnehmen. Es ist ja auch eine Frage der Vielfalt. Also je größer die Artenvielfalt, umso größer ist der Schatz an Mutationen. Und Mutation ist ja für das Leben absolut notwendig, um immer wieder neu die Lücken oder sagen wir mal die Chancen im ökologischen Setting für Lebewesen auszutesten und tatsächlich das Leben zu erhalten. Wir sind ja auch nur Teil der Evolution. Und wenn wir da so massiv eingreifen, dass die Vielfalt gestoppt wird, dann mindern wir sozusagen die Lebenschancen der Zukunft. Nicht nur der Menschen, sondern für den gesamten Planeten. Das ist eben die Tragik, die da drin steckt. Jetzt will ich aber ein Thema aufnehmen, das hat mir gut gefallen in deinem Buch, die Obstwälder. So habe ich ja noch nie gedacht. Warum sind denn Obstwälder oder überhaupt Obstbäume so wichtig für die Vielfalt?
Ja, also mit Obstwäldern produziert man Überschuss. Also so, was jetzt so viel beklagt wird, wir produzieren so viel, zu viel Nahrung und schmeißen sie weg. Ist ja auch wirklich schlimm, aber in einem Obstwald ist das Teil des Systems. Und da fällt genug Nahrung an für Mensch und Tier. Und mal abgesehen davon, dass also, Tiere sind ja auch Insekten, ne? In Obstfeldern mit dem, wir brauchen, es geht ja nicht nur um die Blüte, sondern es geht ja auch noch um den Lebensraum Holz an sich, ne? Dass da die Käfer und Larven drin sich zurechtfinden können. Und also, warum holen wir uns jetzt das Soja von irgendwelchen Monokulturen in Brasilien und keiner isst und nutzen hier nicht mal die Gelegenheit, weiß ich, bei uns, die auf den Streuobstwiesen für eine ordentliche Mast zu sorgen für Schweine. Oder es gibt ja diese Eichenwälder in Spanien noch, ein silvopastorales System, da werden die Schweine reingetrieben. Bei uns ist sowas verboten. Man darf Schweine nur mit doppeltem Zaun irgendwie im Wald weiden lassen. Dabei macht das natürlich am meisten Sinn. Bei Bäumen ist die eigentliche Arbeit, also wenn man jetzt nicht von Plantagenbäumen redet, sondern wirklich von Obstwaldbäumen, ist die eigentliche Arbeit wirklich nur die Ernte. Und wenn man jetzt noch so ein bisschen in die Zukunft spinnt, und es gibt ja auch die ITler, die darf man nicht vergessen, so Ernte könnte man natürlich auch von kleinen Robotern machen lassen. Habe ich mal so meine Nichte, die hat Maschinenbau studiert und die arbeitet jetzt so an ersten Agrarrobotern. Ich glaube, das ist so ein Ding, das fährt mit Solarbetrieben über die Felder. Das ist so ein leichtes Ding und drückt das Unkraut immer. Das kann das Unkraut erkennen, unterscheiden von den Nutzpflanzen und drückt die dann immer in den Boden. Also ohne Pestizide, ist nicht schwer und so.
Das wäre eine echte Alternative zu Pestiziden, ne? Ein
Ja,
Roboter, der.
nee, das gibt's ja jetzt schon, aber dann sollte man, also ich spinne dann so rum, so Science-Fiction-mäßig, dass dann vielleicht auch so eine kleine Raupe sich erfindet, die den Apfelbaum hochkriecht und den scannt mit Ultraschall, meinetwegen, und sieht, okay, da ist ein Wurm drin, da hat der Apfelwickler seine Larve hinterlassen, den schneide ich ab, der fällt runter und da wartet schon ein hungriges Schwein. Oder der nächste Apfel, der ist perfekt, den schneide ich ab, aber der wandert in einen Korb für menschlichen Verzehr. Und dann hatten wir die Schweine gut versorgt. Der Apfelwickler wird wahrscheinlich nicht aussterben mit dieser Methode, aber wird wahrscheinlich effektiver zurückgedrängt, als wenn man ihn immer vergiftet. Also ich nannte dieses Kapitel im Buch ja den Wurm im Apfel lieben lernen, weil dadurch, dass er da drin ist, der Wurm, reift der Apfel schneller, sprich das Schwein hat, man kann die Ernte nach vorne ziehen und beispielsweise Schweine damit ernähren. Die werden dann, das wäre artgerecht. Die brauchen nicht in einem blöden Stall zu stehen und es schmeckt bestimmt am Ende dann auch wirklich lecker, so ein Schwein aus der Apfelmast.
Ich spreche mit Tim Koch. Lasst uns Paradiese pflanzen, erschienen im Westend Verlag 2021. Und du hast mich ertappt mit den Äpfeln, weil ich war so jemand, der Werbung oder sag mal, ja, den Apfelbauern aufgesessen war mit diesen künstlichen aufpolierten Äpfeln, die so besonders schick aussehen. Also besonders Südtirol hat natürlich da eine große Produktion. Als ich da mal länger in Südtirol war, habe ich gemerkt, wie die bespritzt werden. Also dass das, was toll aussieht, nicht immer toll ist. Und mittlerweile schätze ich den Wurm im Apfel, den du beschreibst. Diese Äpfel schmecken übrigens auch viel besser. Das ist einfach nur unsere Mentalität, die es hindert, diese Äpfel gut zu finden. Haben wir es nötig, einen Mentalitätswandel in dem, was wir essen, noch vorzunehmen? Wie können wir das erreichen? Müssen wir die Kinder anders erziehen oder uns selbst umerziehen? Was denkst du?
Also mit den Kindern anfangen, da sprichst du wirklich einen guten Punkt an. Wir hatten hier, da waren Hofflohmärkte, habe ich auch beschrieben in dem Buch, da hat ein Kind in einen Apfel gebissen, das hat er anscheinend irgendwo geschenkt bekommen, und so einen guten Rhein-Breitbacher Apfel. Und auf einmal spuckte der da seinen Apfel aus und warf den von sich und ja, da war da halt so ein kleines Würmchen drin. Es war entsetzt, das Kind. Bei uns im Kindergarten, so löblich, haben sie dann einen Apfelbaum gepflanzt, dass die Kinder lernen, okay, Äpfel wachsen auf Bäumen, aber die pflücken die nicht mit den Kindern. Ich habe das auch mal da, ich kenne diese eine Kindergärtnerin, ich habe gesagt, hier, guck, jetzt habt ihr den einen Schritt gemacht, ne, habt einen Baum gepflanzt, aber jetzt müsst ihr doch den zweiten Schritt machen und mit den Kindern die Äpfel ernten. Die hat mich angeguckt wie eine Kuh, wahrscheinlich Die Idee ist hier gar nicht gekommen und die haben das auch nicht umgesetzt. Also die kennen halt, Äpfel gibt es in Plastik verpackt im Supermarkt. Und,
ja, und das ist das, was die Kinder nur lernen. Ne? Die denken gar nicht mehr, dass es an Bäumen wächst.
Wir hatten, als unsere Kinder noch klein waren, hatten wir einen Kindergeburtstag und da hat eine Mutter ihrem Kind verboten, die Himbeeren zu essen, weil da Bazillen dran wären. Mhm. Dran sein könnten. Also in so einer Welt leben wir.
Naja, das ist, ich habe mal eine Mutter im Wald gehört, da waren Brombeeren an der Hecke und da hat sie gesagt, das darfst du nicht essen, da könnte der Fuchs drauf gepinkelt haben.
Ja, der Fuchsbandwurm, das ist ja auch so,
das ja, das sind dann
keine,
so die,
keine Propagandashow der Jäger,
die Fantasien, damit
sie die Füchse abschießen können.
Ja, wie kriegen wir uns mehr zurück in den Wald und dann auch in einen Wald, der nicht nur Monokultur ist? Das ist ja das auch das nächste Dilemma, das du schön beschreibst. Wir sind der Monokultur ziemlich erlegen und es gibt sehr viele Lobbyisten, die das auch noch fördern und sagen, eine Umstrukturierung sei gar nicht notwendig. Vielleicht fasst du das mal zusammen. Was muss denn am deutschen Wald sich ändern? Ich nehme jetzt mal den deutschen Wald als Beispiel.
Das Erste, was sich ändern muss, ist die künstliche Trennung von Land- und Forstwirtschaft. Das ist ja irgendwann Ende des 18. Jahrhunderts, hat sich das jemand ausgedacht. Und also wir müssen Wälder auch wieder als Nahrungsquelle begreifen. Jetzt haben sie hier, das mit den Monokulturen ist gut, gerade bei uns im Siebengebirge, da sind jetzt die ganzen Fichtenmonokulturen abgestorben. Ne? Die sogenannte Borkenkäferkatastrophe war natürlich eine Försterkatastrophe, also menschengemacht. Ja, und jetzt pflanzen die fröhlich neue Monokulturen. Gut, jetzt wird halt dann eine Esskastanienmonokultur gesetzt. Esskastanie ist ein ganz toller Baum. Ne, da ist quasi die Kartoffel, weil es ist halt eine Stärkefrucht, die auf dem Baum wächst und man braucht sie am Ende nur noch aufsammeln. Aber bitte nicht als Monokultur. Ne? Und auch, dass die Wälder so dicht sind, ist ja eigentlich unnatürlich. Also der Wald, wie wir ihn sehen, ist eigentlich nicht das Waldsystem, was hier hingehört. Natürlich und auch im klimastabilsten sind hier so offene Waldstrukturen. Also fast so wie die afrikanische Savanne. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Deswegen, also so mit Feldern durchbrochen, Bäume mit Feldern und nicht so einen dichten Buchenwald, wie man denkt, dass das natürlich sei hier. Das stimmt gar nicht. Wir haben eigentlich, brauchen wir offene, reich strukturierte Waldgebiete, wo dann durchaus viele Wiesen da sind und auch viel Nahrung für Wiederkäuer und in so Strukturen finden dann auch sehr viele Vögel, Insekten und so weiter Platz. Also wir hatten ja erlebt, dass Menschen sich dafür eingesetzt haben, Wiesente wieder auszuwildern in Deutschland. Und jetzt hat ein Gericht das beendet. Muss man sich auch mal vorstellen, irgendwelche Richter, die null Ahnung von Ökologie haben, entscheiden dann, welche Tiere bei uns leben dürfen und welche nicht. Und Wiesente sind halt gut, weil die für offene Waldstrukturen sorgen. Also diese dichte Bewaldung setzte ein, als nach der letzten Eiszeit die invasive Spezies Mensch nach Europa kam und hier die Elefanten und Nashörner ausgerottet hat. Also die Mammuts und Wollnashörner. Dann konnte sich erst so ein dichter Wald bilden. Das ist nicht die von unserem eigentlichen Ökosystem Wald her in unseren Gegenden nicht so vorgesehen. Und das ist dann halt auch nicht so stabil. Also man mit dieser Obstwald-Idee würde man eine Mimikrie der natürlichen Verhältnisse schaffen, die uns gleichzeitig mit Nahrung versorgt. Und auch Möglichkeiten einer guten und nachhaltigen Weidetierhaltung uns dann liefert. Ne, so wie es alle wollen. Wir wollen, dass unsere Tiere glücklich sind. Also müssen wir denen auch die entsprechenden Möglichkeiten geben. Alle klagen darüber, über die armen Schweine, die da in irgendwelchen KZ-ähnlichen Stellen, und manchmal ist es auch ein goldener Käfig, aber immer noch ein Käfig, ne, vor sich hin vegetieren, um uns mit Nahrung zu versorgen. Und eigentlich wollen doch alle, dass sie in ihrem Leben eine glückliche Zeit hatten, ne, bis sie dann uns als Nahrung dienen.
Ja. Tim, du hast ja im Grunde auch Philosophie studiert. Wenn du jetzt aus einer philosophischen Perspektive schaust, was kann man sagen? In der Menschheitsgeschichte hat der Mensch sich eigentlich die Umwelt untertan gemacht nach Bedürfnissen, wobei sich, sagen wir mal, bestimmte Milieus durchgesetzt haben, die besonders an der Welt verdienen wollen und wo die Gewinne am größten sind, da war die Zerstörung eigentlich auch am größten, kann man sagen. Und die Landwirtschaft, die du heute forderst, ist eine Multifunktionslandschaft. Also Multifunktion, um der Vielfalt der Arten zu entsprechen. Das ist so, das habe ich aus deinem Buch herausgelesen. Wie können wir das denn erreichen? Geht das nur, indem wir die Regierung alle umstimmen und die Politik umstimmen, dass sie das unterstützen? Oder muss es eine Massenbewegung von Menschen geben? Wie sollen wir das erreichen, dass die guten Ideen, die in deinem Buch sind, tatsächlich Wirklichkeit werden?
Ja, ich habe immer, ich schieb's immer vor mir, das ist eine gute Frage. Ich schieb's immer vor mir her. Ich will dem Özte mir unbedingt auch ein Exemplar von dem Buch schicken. Ich mache das, glaube ich, im neuen Jahr, kurz. Im März der Bauer das Rösslein einspannt und im März kriegt der Özte mir von mir ein Buch geschickt. Mal sehen, ob er es liest. Klar, muss es an die Entscheidungsträger geben. Also man darf die Bauern auch nicht verteufeln. Die versorgen uns mit Essen. Nur die sind reingelegt worden. Ne? Die dachten, ist ja erstmal ist es ja attraktiv, den Nachbarn zu schlucken, ne? Dem das Land irgendwie seinen eigenen Hof immer größer zu machen. Und für so Kleinbauern war es auch attraktiv, vielleicht die Landwirtschaft an den Nagel zu hängen. Irgendwo anders sich ein Einkommen zu suchen. Und so wurden die Höfe immer größer, aber gleichzeitig auch immer defizitärer. Ne? Eigentlich braucht eine Familie in unseren Breiten ist mit 20, 30 Hektar, müssten die eigentlich klarkommen. Ne? Aber so ein Hof hat heute, das mit 100 Hektar ist er klein, ne? Oder mit 600 ist er klein. Es wird immer verrückter. Was soll ich sagen? Ja, Aufklärung ist wichtig. Jetzt erleben wir das da im Osten. Erst haben sie die Kleinbauern platt gemacht, die Kommunisten, dann so riesige LPGs errichtet. Und jetzt sind die Landwirte irgendwelche Reeder oder sonstige reichen Männern und Frauen, die Land als Investition sich angeschafft haben. Gut, das kriegen wir so schnell denen nicht weggenommen. Aber wenn die jetzt wissen, dass ihr Investment leidet durch die Art, wie es bewirtschaftet wird, dann haben die vielleicht auch ein Interesse daran, Agroforstsysteme einzuführen, wo ihr Investment nachhaltig bewirtschaftet wird, tatsächlich an Wert gewinnt und die am Ende auch, das am Ende auch höhere Erträge abwirft. Ne? Also Bodenaufbau statt Bodenzerstörung. Man hat die, wie gesagt, die nimmt die Vertikale, die Vertikale zur Horizontalen dazu. Die Bäume, die produzieren Obst, am Ende auch noch Holz und so. Es ist eigentlich eine Win-Win-Situation für jeden, der ein bisschen vernünftig nachdenkt und ein bisschen mal ausschert aus einem Denkschema, das im Ende hauptsächlich der Chemieindustrie nutzten.
Du hast ja viele kleine Ideen gesammelt in deinem Buch. Und man muss ja auch sagen, in der Nachhaltigkeitsforschung gibt es mittlerweile ja auch ganz viele Autorinnen, die solche Vorschläge unterbreiten. Da sind wir beiden jetzt hier nicht die Einzigen, die Ideen haben. Und das ist ja auch gut so. Ich glaube, deshalb hast du auch eben gezögert. Und ich zögere an der Stelle auch immer. Es geht ja nicht mit Bestrafung oder das Verhalten stellen wir ja nicht vom Kopf auf die Füße. Es müsste eigentlich eine andere Förderung stattfinden. Ne? Also wer nachhaltig wirtschaftet und nachweislich, wenn man sagt, dass hier die Biodiversität nimmt in der und der Region oder bei dem und dem Grundstück zu, da gibt es Förderung, da gibt es Steuererleichterungen, da gibt es Fördertöpfe. Nur so werden wir eine Chance haben, glaube ich.
Das glaube ich auch. Und also ein erster Schritt in Sachen Agroforst wäre halt, dass Deutschland endlich EU-Recht umsetzt. Es ist bis heute so, dass wenn man Bäume auf seine Felder pflanzt, werden die aus der Förderung herausgerechnet, diese Flächen. Weil dann sagt der Beamte, ja, das ist nicht Wald, das ist nicht Feld, da hast du halt Bäume hingepflanzt und das fördern wir nicht mehr. Das ist halt wieder diese künstliche Trennung von, und tatsächlich ist auf EU-Ebene seit 2007 genau das möglich, dass Agroforstsysteme auch gefördert werden. Aber Deutschland hat das nie in deutsches Recht überführt.
Na, wer war denn da die Landwirtschaftsministerin?
2007
Na.
weiß ich nicht, aber wir hatten bei Landwirtschaftsministern ja richtig Pech gehabt. Ne? Wer war die letzte, wie hieß sie nochmal? Die Weinkönigin. Ich komme jetzt nicht drauf.
Das,
Davor der Herr Schmitz, der war auch nicht
meinst du
viel.
Frau Klöckner?
Frau Klöckner, ja.
Ja.
Die hat ja wirklich gar keine Ahnung, auch von
Naja,
leider.
gut, ich weiß nicht, wie viel Ahnung sie hatte, aber jedenfalls war die Politik der CDU eben immer eher Richtung Monokultur und nicht Richtung Vielfalt. Das ist doch genauso
Ja.
wie bei den fossilen Geschichten, war es eben sehr einseitig auf das ausgerichtet, was eigentlich die Gewinne gebracht hat in der Vergangenheit. Und die Nachhaltigkeit kam jetzt erst sehr, sehr spät ins Bewusstsein. Und
Die
ob es
Gewinne für
ausreicht,
wen?
das Bewusstsein zu ändern, das weiß ich bis heute noch nicht.
Ja, man fragt sich die Gewinne für wen. Also, ob das jetzt die Gewinne für den Bayer-Konzern sind oder die Gewinne für uns als Gesellschaft. Oder als, weil eigentlich läuft diese Landwirtschaft ja absolut defizitär. Ne?
Gut, kommen wir zu dem zweiten Thema, dem Wasserstoff. Das hat mich jetzt brennend interessiert, weil ich träume eigentlich von einer Wasserstoffheizung, hätte ich gern, vielleicht auch ein Wasserstoffauto, also wirklich ein schadstoffarmes Auto. Ist der Wasserstoff jetzt eine Illusion, also diese neue Technologie, oder ist das wirklich eine Lösung für die Zukunft? Du hast dich da sehr intensiv mit beschäftigt. Dein Buch heißt Das Feuer des Wassers. Wasserstoff jetzt, die Lösung unseres Energieproblems, bei Westend erschien 2022. Dann kannst du uns als sachkundiger Autor antworten. Ist der Wasserstoff wirklich die Lösung?
Kurz und bündig ja. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Wasserstoff kommt. Also der Wasserstoffzug rollt. Ne, also es ist ja im Prinzip das Perpetuum mobile, ein uralter Menschheitstraum. Und durch die Wasserstofftechnik haben wir das. Oder es ist,
Kannst du?
wir ernten die ewigen Energien von, ich sag absichtlich nicht erneuerbare Energien. Weil wir brauchen nichts erneuern, wenn morgens die Sonne aufgeht. Ich meine, ich glaube, die Azteken, die haben immer einen geopfert, damit sie jeden Tag aufgeht. Aber die macht das auch so.
Kannst du als sachkundiger Mensch kurz erklären, wieso ist denn Wasserstoff so der Favorit?
Es geht um die Wasserstoff ist ja nicht gleich Wasserstoff. Also es gibt ja die verschiedenen Farben beim Wasserstoff, ne? Also den grauen, den blauen, den türkisen. Ich habe mir auch noch eine Farbe ausgedacht, den neongelben für Wasserstoff aus der Atomkraft, Elektrolyse und halt den grünen Wasserstoff. So, und beim grünen, was jetzt grüner Wasserstoff ist, ist auch eine Definitionsfrage. Also die Atommafia würde am liebsten auch den per Atomstromelektrolyse gewonnenen Wasserstoff als grün deklarieren. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Für mich ist grüner Wasserstoff erstmal einer, der wirklich nur durch eine Elektrolyse gewonnen wird, bei der man Strom aus Sonnenströmungs- oder Windkraft hernimmt. Plus, aber das ist Zukunftsmusik, Wasserstoff aus Algen. Ne, aus Blaualgen, die können den auch produzieren. Und das im Moment wird da unheimlich versucht, das aufzuweichen mit dem Wasserstoff. Aber nein, müssen da ganz klar sein von vornherein, grüner Wasserstoff ist ein Wasserstoff, der dazu beiträgt, dass unser Planet enkeltauglich bleibt,
Also
ne?
das haben mir auch viele Expertinnen bestätigt, dass auch von naturwissenschaftlicher Seite, das ist eigentlich die Lösung. Und warum ist denn der grüne Wasserstoff, oder sagen wir, unter welchen Bedingungen wird überhaupt Wasserstoff zu grünem Wasserstoff, damit er diese unschädlichen Wirkungen hat?
Ja, also man, sagen wir mal so, the best case. Ich nehme dann Solarpanel. Der Strom, der dabei entsteht, den leite ich in Wasser. Erhalte dann dann spricht man von einer Elektrolyse. Erhalte dann ungefähr auf von 8 Kilo Wasser erhalte ich 1 Kilo Wasserstoff.
Aber so. Du brauchst viel Energie dafür, ne?
Ja, aber die liefert uns die Sonne ja nun wirklich frei raus. Ne? Also wir haben ja eigentlich keinen Energiemangel.
Ja, und wir haben aber einen Leitungsmangel und einen
Wassermangel. Ja, das Schöne am Wasserstoff ist ja, dass man da wirklich ganz, ganz viel auch dezentral machen kann. Mhm. Und dieser Vorteil ist halt für die Konzerne und die Mächtigen und all die, die Energie als Geschäftsmodell haben, als richtig großes Big Business, ist das natürlich ein Nachteil. Weil am Ende haben wir, also ich fordere ja wirklich auf jedes Dach Solar. Ich fordere auch eine Überdachung der Autobahn mit Solarpanelen. Und also da brauchen wir gar nicht nach Australien fahren oder nach Namibia, uns den Wasserstoff da kaufen. Wir sollten erst mal gucken, was geht hier. Dass wir uns so dezentral wie möglich versorgen. Und uns jetzt nicht von den Nächsten abhängig machen. Und dann bauen wir da in Namibia, da wollen die ausgerechnet in so einem Nationalpark so eine Wasserstofffabrik bauen. Das ist ja auch ein verheerendes Symbol, verheerende Symboliken. Da sollte man doch erstmal hier gucken. Was geht hier? Was können wir? Wir sollten unsere eigene Ölquelle so gut wie möglich im Land erschließen. Und zwar ohne riesige Windparks, die uns dann die Vögel kaputt schreddern. Sondern erstmal gucken, was geht mit Solar und dann vielleicht in einem zweiten Schritt auch echt mal darüber nachdenken, wie ernten wir den Wind besser, so dass nicht alle Leute, die in so einem, in der Umgebung von so einem Park wohnen, total genervt sind und dort noch ein Greifvögel nach dem anderen zerschreddert wird. Und ich glaube auch für den Insektenzug ist das, es gibt ja ganz viele Insekten, die nutzen den Wind für ihre Migration. Und da weiß man noch gar nicht, was diese ganzen Mühlen da jetzt für Auswirkungen haben. Ne? Der Alternative wären ja diese oszillierenden Wackelstäbe, nenne ich sie jetzt mal. Da stirbt keiner. Wenn man da den Wind mit ernten kann, dann also macht das für, dann ist das dieser Strom wesentlich grüner als irgendein, für mich in meinen Augen, als irgendein Strom von einem Offshore-Windpark, der direkt neben das Wattenmeer gepflanzt wird, wo dann die Vögel verscheucht werden und die Fische.
Ich bin ja sehr dafür. Ich hätte gerne ein Solardach, aber die nordrhein-westfälische Bauordnung verhindert das. Abstandsregel zu den Nachbarn 1,25 Meter. Das sind zusammen auch zu beiden Seiten ein rein Mittelhaus, was ich habe, 2,50 Meter. Und dann bleibt, sagt der Solarbauer, zu wenig Fläche, können Sie nicht machen.
Ja, das
Wann ändern wir solche Gesetze denn endlich?
Ja, das musst du mal die Mächtigen fragen und vor allem die Grünen. Ne?
Grünen müssten da wirklich jetzt mal Nägel mit Köpfen machen, ne?
Ja, die Grünen sind tatsächlich Wasserstoffgegner. Die FDP ist der bessere Ansprechpartner.
Wieso sind denn die Grünen Wasserstoffgegner?
Ja, das frage ich mich auch. Also ich war letztens in Saarbrücken und da war der Jorgo Fatsimakakis. Der ist CEO von Hydrogen Europe oder wird auch als Chef Wasserstofflobbyist von Europa gehandelt. Und der meinte, es gäbe eine richtige Elektromafia. Aha. Und die sitzt auch im Klima- und Wirtschaftsministerium. Und der Habeck selber ist wohl gar nicht das Problem, meinte er. Im Gegenteil. Aber da irgendein Staatssekretär, der dann zum Beispiel verhindern will, dass Wasserstoff in den Wohnsektor kommt. Also das wollen die aktiv verhindern, weil die ja jetzt alle auf diese Wärmepumpe setzen, die, glaube ich, gar nicht so super ist.
Mhm. Ja, das sind dann immer so politische Entscheidungen, welche Technologie wird gefördert, jetzt die E-Autos, ja. Die ja an sich von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten her eine ganz schlechte Variante sind.
Katastrophe.
Also auch Wärmepumpen, okay, wenn sie solarbetrieben wären, aber Wasserstoff wäre ja doch die eindeutig bessere Lösung für alle Menschen, also auch für die Kundinnen. Also es wäre ja dann, wenn es dezentral produziert werden kann, wäre es ja auch von den Kostenfaktoren her ganz niedrig. Und klar, dann schrumpfen die Gewinne bestimmt da.
Ja, wir werden auf lange Sicht wahrscheinlich eine Energieinflation erleben. Mhm. Dann müssen wir uns halt andere Geschäftsfelder suchen. Ich meine, dann haben wir halt unbeschränkt Energie. Unbegrenzt und dann das eröffnet ja wieder neue Möglichkeiten.
Da machst du uns angesichts der Preiswelle, die jetzt gerade rollt, Hoffnung, was da passieren kann. Jetzt wollen wir mal gucken, du sprichst auch von Wasserstoffhäusern. Du hast wirklich ein interessantes Buch geschrieben, so ganz viele Aspekte genannt. Die Wasserstoffhäuser finde ich jetzt besonders interessant, weil sie ja an ein Kernproblem gehen, was wir alle haben, wie wir heizen und wie wir mit unserer Energie umgehen. Was sind denn Wasserstoffhäuser? Kannst du noch mal die Vorteile nennen?
Ja, der Vorteil ist, dass man dann zum Beispiel nie mehr eine Stromrechnung zahlen muss.
Das ist einfach zusammengefasst, ne?
Ja, also.
Und sind Sie denn realistisch? Eigentlich, wenn ich das so gelesen habe bei dir, dann würde ich sagen, warum machen wir das nicht längst?
Also, ja, das ist natürlich immer die Frage. Ich habe in einem alten Geo, aus den 90ern oder was sogar 80er, da war schon so ein Wasserstoffhaus drin beschrieben. Aber mittlerweile gibt es schon die ersten. Eine Firma in Berlin, die heißt PIKEA, die baut einem so ein System da ins Haus. Das funktioniert grob gesprochen so: Man hat Solar auf dem Dach. Der Strom wird erstmal in eine sogenannte Pufferbatterie geleitet. Wenn die voll ist, dann kickt der Elektrolyseur ein und füllt den Wasserstofftank im Schuppen. Das ist also das Wasserstofflager, da sind dann so Stahlflaschen, die stehen da rum. Und bei der Elektrolyse entsteht Wärme, die fängt man auf und macht dann mit Warmwasseraufbereitung zum Duschen. Es ist dann ja immer eine Frage der Skalierung, wie viel Strom kann man mit seinem Dach einfangen? Kann man sich so ein Wackelstab-Windkraftwerk auch noch dazu stellen? Ja, die sind auch als Kleinkraftwerke gedacht. Die kommen demnächst auf den Markt von Fortex. Dann hat man am Ende auch noch genug zum Heizen, ne? Man kann Wasserstoff ja in eine Heizung verbrennen oder auch bei der Rückverstromung elektrische Heizung damit betreiben, wie auch immer, ne? Also die Produktion mit diesen, die reicht. Also im Winter oder in der Nacht, ne, wird rückverstromt aus dem Wasserstoff. Und das funktioniert sogar irgendwo in Oberbayern, wo wirklich über Wochen Schneelast auf den Solarzellen liegt. Also wirklich kein neuer Strom dazukommt. Und da reicht das. In der guten Zeit produzierte Wasserstoff reicht dann für Strom und wenigstens warm Wasser zum Duschen. Ne? Und spülen und was man sonst noch macht. Also ein ganz tolles Ding. Es wird auch staatlich gefördert. Ich glaube, am Ende hat man so für so ein Eigenheim 70.000 Euro an Kosten. Das ist immer noch wahnsinnig viel. Also 120 kostet es eigentlich. Der Staat übernimmt 50.000. Das ist deswegen noch so teuer, weil die Skalierung bei den Brennstoffzellen und den Elektrolyseuren, die industrielle Skalierung ist noch so niedrig. Wenn die nach oben geht, purzeln die Preise. Übrigens produziert auch die Brennstoffzelle Wärme und auch die wird genutzt für Warmwasser.
Jetzt ist es ja so, in Nordafrika hätten wir Sonne ohne Ende und Armut ohne Ende. Könnten solche Länder nicht uns helfen bei der Wasserstoffproduktion, weil sie so viel Sonnenenergie produzieren können?
Das ist ja jetzt erstmal der Weg, der gegangen wird. Und das ist ja auch okay, weil ich meine, diese riesigen Konzerne, die werden wir nicht so schnell los. Die wollen ja auch irgendwie weiterhin Geld verdienen, ne? Ich habe das ja gerade angedeutet mit der Inflation. Der Weg wird gerade beschritten. Ich hatte das auch mal eine Zeit lang propagiert, ne, dass wir die Sonne der Sahara ernten. Klar, dann haben wir nach wie vor eine Energieversorgung von außen. Die Konzerne sind glücklich, die können da immer noch eine Mark mit verdienen. Und die Afrikaner sind auch glücklich, weil die wollen wir natürlich mitnehmen in die schöne neue Welt des Wasserstoffs. Aber also ist auch gut, dass diesen Wasserstoffgedanken dort überhaupt mal hinzutragen. Das läuft. Der Yorgo Chatzimarkakis meinte allerdings, als er jetzt gerade in Ägypten war auf der Klimakonferenz, dass die Ägypter total sauer seien. Tun da alles, um eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen, aber hier läuft der Aufbau der Märkte nicht im selben Tempo. Ne? Also die Dinge sind im Fluss, der Zug rollt, der Wasserstoffzug rollt. Frage ist, auf welchem Gleis er am Ende landet. Ne?
Ja, das ist widersprüchlich, ne? Also, Wenn ich dich richtig verstehe, das muss es zwei Züge geben, sozusagen, ne? Diesen Zug für den generellen Wasserstoff über alle, den man auch vielleicht dann für die Mobilität nutzen kann, aber auch den lokalen in den einzelnen Häusern in Deutschland selbst.
Ja, Häuser,
Das wäre die
Kommunen,
Lösung, ne?
Häuser, Kommunen, Betriebe, ja, klar.
Ja.
Und man sieht ja auch, mal abgesehen jetzt von dieser Klimafrage, wie unsicher so eine zentrale Stromversorgung ist. Ne? Denn, die Russen, also die armen Ukrainer, jetzt hängen sie da alle und haben keinen Strom, weil die halt zentral versorgt wurden, so wie wir auch. Ne? Dann werden halt die Umspannwerke bombardiert und die Atomkraftwerke und es hieß ja mal, war ja sogar mal die Sorge, dass sie da diesen riesen Staudamm sprengen. Ja, und das sind natürlich Nachteile einer zentralen Energieversorgung. Und da sollten wir uns wirklich eine Lehre, und da sollten wir die Lehre daraus ziehen, dass das auf Dauer nicht der Weg sein kann. Ne?
Eine
Vor allem
andere
auch.
Lehre, die zeichnest du auch auf, so ähnlich wie die Autolobby das Tempolimit immer verhindert hat und alles tut, oder die Zigarettenlobby verhindert hat, dass man weiß, wie krebsrisikoreich das ist, das Rauchen, oder die Fossilen immer noch versuchen, uns alternative, regenerative Energien schlecht zu reden. So gibt es ja auch eine breite Lobby aller alten Industrien, von den Fossilen bis hin jetzt zur Elektroindustrie, für die Elektroautos, die den Wasserstoff verhindern wollen. Das ist ja schon ein großer Kampfplatz, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also die gibt's und allen vorweg VW, ne? Aber zum Glück ist dieser Diesweg, der hatte ja das Ende der Technologieoffenheit verkündet. Dazu muss man wissen, dass VW, glaube ich, zu 17% Katar gehört. Ne? Die wollen natürlich weiter ihr Öl verkaufen oder ihr Gas. VW ist ja sowieso so ein Schurkenladen. Und dann haben sie dann noch das Werk bei den Uiguren, wo die Menschen zu Millionen in irgendwelche KZs gesperrt werden. Und man munkelt ja auch über Zwangsarbeit, dann die Geschichte mit Brasilien, wo sie damals den Leuten, die Gewerkschafter der Militärdiktatur ans Messer geliefert haben. Und.
Ja, Schurke ist ja eine moralische Kategorie. Ich
Ja.
weiß nicht, unsere ganze Ökonomie ist natürlich dadurch nicht nachhaltig aufgestellt, dass sie rein gewinnorientiert operiert und keine höhere Moral in der Nachhaltigkeit hat. Und ich weiß auch nicht, wie wollen wir das der Industrie oder sagen wir dem Kapitalismus beibringen und dann auch noch der Politik beibringen, dass sie nachhaltiger operieren.
Naja, mit Wasserstoff geht das ja erstmal, ne? Also das Schöne ist ja, man hat am Anfang Wasser und am Ende wieder Wasser, ne? Und dann nicht den ganzen Dreck und dann haben wir schon mal erstmal keine Ölkatastrophen mehr und im Prinzip werden dann auch, wenn man es halbwegs intelligent angeht, auch Energiekriege überflüssig, ne? Ich bin sicher, den Menschen fällt dann irgendwas anderes ein, um Kriege zu führen. Das scheint ja in unserer Natur zu liegen.
Leider, ja, leider sind wir da sehr erfinderisch.
Also sowohl bei der Baumgeschichte als auch bei der Wasserstoffgeschichte sind hohe, auch monetäre Gewinne drin. Und deswegen habe ich diese Bücher auch geschrieben. Und das ist auch wirklich interessant für Leute, die so denken und ne,
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich gut an deinen Büchern. Egal ob Bienen, Wald, Landwirtschaft oder Wasserstoff, du hast auch immer einen Sinn für das Umfeld und ein Verständnis dafür, dass Menschen auch Gewinne machen wollen und ihr Einkünfte haben wollen, und bist da kein Utopist oder unrealistisch. Und das halte ich auch für sehr wichtig. Gerade in der Nachhaltigkeit wird es ja nur solche Wege geben, die dann auch tatsächlich Erfolge für Menschen bedeuten. Und das ist
Ja.
schon eigentlich sehr eindrücklich, wie du das klar machst an deinen Beispielen.
Ja,
Ja, Tim, du
danke,
hast
aber.
jetzt über Bienen, Wald, Landwirtschaft und Wasserstoff geschrieben. Was ist dein nächstes Projekt?
Ein Roman.
Ein Roman
Da
vom
geht es.
Paradies?
Nein, eher ein hartes Thema. Es geht um Propaganda.
Ja, auch ein sehr wichtiges Thema. Gerade als Philosoph, das ist ja das, was ich ja gerade erlebe, auch gerade wenn wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Drohmails bei mir angekommen sind durch den Podcast alleine. Wie unrealistisch, wie unehrlich, wie weiß ich, was man ist. Weil viele Menschen nur dem glauben wollen, was ihnen Nutzen bringt oder was ihnen versprochen wird. Und zu wenig eigentlich kritisch noch schauen. Es gibt viele, die kritisch schauen. Das wird auch die Mehrheit unserer Hörerinnen sein. Aber viele sind doch in Verschwörungen gelandet, weil sie einfach nicht glauben wollen, wie die Welt wirklich aussieht und was man tatsächlich auch tun muss, um diese Welt zu retten. Und in dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg mit deinen weiteren Projekten und vor allem mit diesen Büchern, die du geschrieben hast. Und dir alles, alles Gute.
Vielen Dank, Kersten. Und ich, noch ein kleiner Nachsatz. Wenn der Roman geschrieben ist, spiele ich mit dem Gedanken, ein Buch über Algen zu schreiben.
Sehr schön.
Das ist auch wirklich ein Zukunftsthema.
Danke dir, Tim.